So, ich freue mich, dass wir miteinander nachdenken dürfen über das, wer Gott ist. Mich hat in der letzten Woche von der letzten Predigt das bewegt. Da gab es dieses kleine eine Sätzchen mit drin: Sprich nur ein Wort. Habt ihr das noch im Ohr? Sprich nur ein Wort. Das hat mich diese Woche immer wieder bewegt, Gott zu sagen: Sei so gut, sprich nur ein Wort. Ein Wort von dir in mein Herz rein und dann ist gut. Und heute wollen wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, über den, wer dieser Gott ist, der in unser Herz hineinsprechen kann und wo Dinge sich dann nochmal ganz anders gestalten. Gott ist, da wäre es jetzt interessant, wenn wir jetzt eine Umfrage machen könnten bei euch allen, dass jeder jetzt da, wo die drei Punkte stehen, jetzt so ein paar Gedanken weitergibt. Gott ist. Und jetzt eure Vorstellung. Und da müssen wir sagen, hey, wenn wir uns unsere eigenen Vorstellungen über Gott machen, dann kommen wir uns über unsere eigenen Gedanken nie drüber raus, weil wir halt nur von uns her denken können. Das heißt, wir brauchen Informationen von Gott selber, wenn wir richtig über Gott nachdenken wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort haben. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, Schindlers Liste. Viele bewegende Szenen in diesem Film, wo es darum ging, um die Rettung von Juden durch diesen industriellen Schindler. Und Steven Spielberg, der hat ja viele bewegende Geschichten da aufgehalten. Eins hat mich besonders beeindruckt. Am Anfang des Films wird irgendwann mal eine Kerze ausgeblasen. Und die ausgeblasene Kerze steht für das erlöschende Leben. Für das Leben, was so vielen Juden damals genommen worden ist. Und für Traurigkeit, für Hoffnungslosigkeit, für Verzweiflung. Aber am Ende des Films wird dann die Kerze nochmal angebrannt. Und das ist das Zeichen für Hoffnung. Da haben Leute überlebt. Da haben Leute die Chance zum Leben bekommen, weil da sich einer für das Leben eingesetzt hat. Und interessanterweise hat Steven Spielberg das nicht sich selber so ausgedacht, sondern er hat diesen Text aus unserem Predigttext für heute, aus Jesaja 42. Und mich hat die Geschichte sehr, sehr bewegt. Ihr kennt die Grundworte, dass das geknickte Rohr nicht zerbrochen wird und dass der glimmende Docht nicht ausgelöscht wird. Und in dem Film ist so, weil einer sich eingesetzt hat, konnten Leute gerettet werden. Weil einer den Docht nicht ausgeblasen hat, nicht kaputt gemacht hat. Deswegen konnten Leute Hoffnung haben. Und ich habe für mich so überlegt, hey, der Himmel wird mal voll sein von Leuten, die all genau das erlebt haben. Dass Gott den glimmenden Docht nicht auslöscht und das zerbrochene Rohr nicht zerbricht. Und Gott sei Dank, wenn wir da auch dabei sein dürfen. Wir gucken ein bisschen näher in den Text rein, Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensoden denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht für die Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich euch Neues, ehe denn es sprost, lasse ich es euch hören. Wenn wir diesen Predigtext ein bisschen einordnen, dann finde ich das schon hochspannend. Also wir beschäftigen uns 2022 mit einem Text, der zum ersten Mal etwa 540 vor Christus aufgeschrieben worden ist. Und da dürfen natürlich auch Fragen kommen. Was hat so ein alter Text uns heute zu sagen? Also ihr müsst euch mal vorstellen, ob ihr einen Arzt als Hausarzt wählen würdet, dessen neuestes medizinisches Handbuch aus dem Jahr 1825 stammt. Also aus der Zeit, als man die Narkose noch mit Alkohol und mit dem Holzhammer gemacht hat. Oder wenn ihr Computerprobleme habt, ob ihr zu einem Computerfachmann gehen würdet, dessen aktuellstes Handbuch aus dem Jahr 1973 stammt. Also aus dem Jahr, wo Computer, also wo es noch die Lochkarten gegeben hat. Versteht ihr? Ehrlich, wird keiner von uns machen, oder? Da würden wir sagen, es hat noch nostalgischen Wert, das ist auch interessant. Aber für die Bewältigung der Fragen von heute ist das einfach nicht mehr geeignet. Und jetzt, wenn man sich das mal bewusst macht, jetzt beschäftigen wir uns mit einem Text, der 2500 Jahre alt ist. Und ich verstehe, wenn Menschen dann fragen, sag mal, ist das überhaupt noch aktuell? Hat das für uns noch was zu sagen? Berührt das unser Leben heute noch? Ich glaube, von der Bibel her kann man sehr klar ein Ja sagen. Das ist das Erste, was wir aus diesem Lied des Gottesknechts, so wird es beschrieben aus Jesaja 42, was wir aus dem Lied des Gottesknechts lernen können. Ihr könnt sehen, dass meine Vorhersagen eingetroffen sind. Und nun kündige ich euch etwas Neues an. Ich sage euch, was geschehen wird, ehe man das Geringste davon erkennt. So heißt es in unserem Text. Ich finde das so spannend, dass Gott selber die Glaubwürdigkeit seines Wortes davon abhängig macht, dass es in Erfüllung geht. Und das ist ja interessant, wenn es immer wieder Leute gibt, die sich als Propheten hervortun. Die Bibel hat ein konkretes Kriterium zur Beachtung von Propheten. Wenn es in Erfüllung geht, dann muss man drauf hören. Aber wenn einer groß schwafelt und tolle Ideen hat, aber es erfüllt sich nicht, dann sollte man es möglichst abhaken. Letztendlich ist ja so, die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes hat sich in unendlich vielen Fällen erwiesen. Und ich habe in einer Bibel, die ich mal so quer durchgelesen habe, alle Stellen, wo es mit der Verheißung zu tun hat oder mit Erfüllung von Verheißungen, habe ich mal grün angestrichen. Also alle Verheißungen sind grün und wenn sich schon erfüllt hat, steht ERF daneben. Nicht für Evangeliumsrundfunk, sondern für Erfüllung. Und ich würde euch das echt ermutigen, das mal zu machen. Die Bibel ist so was Ermutigendes für mich, weil ein grünes Feld sich durch die ganze Bibel hindurchzieht von lauter Versprechungen Gottes. Und letztendlich, jedes Mal, wenn ERF daneben steht, ist für mich so wie ein Ausrufezeichen. Guck, du kannst fröhlich vertrauen. Du kannst dich auf Gott verlassen. Seine Versprechungen sind keine Versprecher. Gottes Wort ist zuverlässig. Man kann sich darauf verlassen. Das ist unser erster Aspekt. Durch Corona sind so viele Pläne geplatzt. Also wir wären so gern endlich mal wieder in Japan, dass wir unsere Kinder besuchen könnten. Die Samia, die ist jetzt 9 Monate alt und ich habe sie noch nie auf dem Arm gehabt. Und ehrlich, ich leide da richtig drunter. Aber geht nicht, die Türen sind zu. Wie viele Pläne für Feste sind geplatzt? Wie viele Hochzeiten mussten verschoben werden? Wie viele große Geburtstage konnten nur ganz, ganz klein gefeiert werden? Wie viele Urlaubspläne sind geplatzt? Wie viele Dinge sind durcheinander gekommen? Und jetzt lesen wir hier, Gott verspricht, was ich beschlossen habe, geschieht. Alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ich finde das so tröstlich, Gottes Pläne platzen nie. Gottes Pläne platzen nie. Unsere Pläne, ja, das erleben wir permanent. Aber Gottes Pläne platzen nie, auch wenn es manchmal recht lang geht, bis die dann in Erfüllung gehen. Gell, das ist ja das Spannende bei diesem Bibeltext. Bis der sich richtig erfüllt hat, sind nochmal 500 Jahre ins Land gegangen, über 500 Jahre ins Land gegangen, wo viele Menschen vielleicht schier verzweifelt sind, weil sie das nicht gesehen haben, was da geschehen ist. Unsere Schwester Lore Bräuninger, die im Haus Saron auf Dienst getan hat, die ist vor kurzem gestorben. Ich habe sie immer vorgestellt, es war die Nachtigall vom Saronstal. Nachtigall vom Nagoltal. Die hat gesungen wie so eine Opernkönigin, also grandios. Und was mich bei beeindruckt hat, war bei der Nachfeier, ist so ein bisschen erzählt worden von ihr. Und sie hat es scheinbar sehr geliebt, so Worte durchzubuchstabieren bei ihrer Predigt. Und sie hat eine besondere, also es ist den Leuten hängen geblieben, besonders hängen geblieben, wie sie das Wort aber durchbuchstabiert hat. Und zwar aber, von ihr her gesehen, A-B-E-R heißt, alles bewältigt er rechtzeitig. Alles bewältigt er rechtzeitig. Und ich habe gedacht, boah, das ist genial, oder? Das ist unser Gott. Was er verheißt, das geschieht. Die Zusage Gottes damals ist in die mitdunkelste Zeit des Volkes Israel überhaupt hineingesprochen worden. Babylonische Gefangenschaft, heimatlos waren sie, das verheißene Land zerstört, die goldene Stadt Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und der größte Teil der Bevölkerung weggeführt nach Babylon. Und damals war nun wirklich das Hoffnungslicht ausgeblasen. Da war nichts mehr da. Viele waren innerlich zerbrochen. Es gibt diesen einen Psalm noch, wo sie singen an den Bächen von Babylon. Da wollten die, dass wir noch Lieder Israel singen. Aber uns war es doch zum Heulen zumute. Das war die Situation, in die dieser Bibeltext hineinspricht. Und dann kommt was weltgeschichtlich gesehen Grandioses. Da kommt ein neuer König, Kyros, Großkönig des Persischen Reiches. In Esra 1 wird es so richtig schön beschrieben, wie dieser heidnische König den Israeliten die Rückkehr ins gelobte Land ermöglicht und sie sogar dazu ausstattet, dass das möglich ist. Nehemia wird es dann beschrieben. Und dann nochmal eben 500 Jahre später kommt der Kyrios. Nicht der Kyros, der heidnische König, sondern der Kyrios, der Herr aller Herren, Jesus Christus, in diese Welt hinein. Arm und im Stall geboren, aber damit auch ganz klar für alle. So, dass niemand dran gehindert wird, zu ihm zu kommen. Sein Kennzeichen ist, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So sagt es der Engel dem Josef, als der sich heimlich davon machen will, als er mitbekommt, dass Maria schwanger ist. Der da geboren wird, der wird mein Volk retten von ihren Sünden. Und Jesus selber hat es ja dann für sich selber so gedeutet, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jetzt kommt der Gottesknecht in diese Welt hinein. Und interessant für mich, wenn ihr den Text zu Hause nochmal in Ruhe durchgehen wollt, ermutige ich euch mal Matthäus 12 dazu zu lesen. Matthäus 12 wird nämlich im Neuen Testament, diese alttestamentliche Stelle von Jesaja 42, genau wortwörtlich nochmal aufgenommen. Und dann heißt, Jesus hat als der Gottesknecht vielen Menschen geholfen, viele Menschen heil gemacht, aber dann verbietet er den Leuten, fromme Propaganda zu machen. Und dann wird genau auf diesen Text verwiesen, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, er soll den Völkern das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg führt und die Völker werden auf seinen Namen hoffen. Und dann ist es spannend, wenn man den Textzusammenhang anguckt, direkt danach kommt dann eine bewegende Geschichte, wo Jesus einem Besessenen, der blind und stumm ist, wo jeder Mensch sagen würde, da gibt's keine Hoffnung mehr, wie er diesem Menschen zurechthilft. Und wo genau diese Aussagen, gell, dass er nicht auslöscht, dass er nicht zerbricht, wo das so richtig nochmal unterlegt wird an einer ganz konkreten Lebensgeschichte. Und wenn man in die Bibel mal reinguckt, ist das ja das Spannende, dass die Evangeliengeschichte letztendlich alles Unterstreichungen für diesen Bibeltext sind. Jesus ist der, der nicht auslöscht. Jesus ist der, der nicht zerbricht. Ich würde euch Mut machen, vielleicht mal im Neuen Testament wirklich ein bisschen auf die Spurensuche zu gehen für Belege für diese Bibelstelle. Ich bin tief davon überzeugt, dass ihr in den Evangelienberichten eine Fülle von Beispielen findet. Genau das ist das Markenzeichen Jesu. Er macht kein großes Geschrei, aber er spricht Menschen in der Hoffnungslosigkeit das Wort der Hoffnung zu. Der Gottesknecht wäscht seinen Leuten nicht nur die Füße, sondern er wäscht ihnen den Dreck ab und nimmt den Schmutz ihres Lebens weg. Was für ein ermutigendes Wissen, auch wenn man auf das eigene Leben sieht. Der Gottesknecht zerbricht nicht, sondern er will heil machen. Und was mir besonders wichtig ist, diese Jesus-Geschichte ist ja kein frommes Märchen. Frommes Märchen, was man so abführen müsste unter es war einmal. Schönen Geschichten, es war einmal. Sondern jede unserer eigenen Lebensgeschichten ist eine Fortsetzungsgeschichte dieser alttestamentlichen Verheißung. Gott ist zuverlässig. Das ist das Erste, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Und das Zweite, Gottes Wort zeigt uns, wer Gott ist und wie Gott ist. Interessant bei diesem Bibeltext, so spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensoden denen, die auf ihr gehen. Das heißt doch, von Gott kommt alles her. Und von Gott ist alles abhängig. Von Gott sind auch die abhängig, die ihn leugnen. Von Gott sind auch die abhängig, die nicht an ihn glauben. Von Gott sind auch die abhängig, die glauben, dass es gar keinen Gott gibt. Von ihm haben sie den Lebensodem, den Lebensatem und all ihr Leben geschenkt. Dieser Gott ist so ganz anders als alle selbstgemachten Götter. Da muss ich euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen. Als wir in Bad Cannstatt gewohnt haben, 42 Jahre lang, glaube ich, gegenüber von unserem Haus waren Hindu-Tempel und eine Moschee und ein Arbeitslosencafé. Also da war alles direkt vor der Haustüre, das war spannend. Und einmal im Jahr war ein großer Umzug vom Hindu-Tempel, wo die ganzen Götter durch die Straßen geführt worden sind. Polizei hat alles abgesperrt und da war richtig, richtig Gottesdienst. Also Opfergottesdienst, da sind die Opfergaben gebracht worden, da gab es die Opferfeuer, um sich zu reinigen, da Leute, die ihre Tänze gemacht haben, dann Haken in das Fleisch rein und also alles, was man sich so vorstellen kann, hat sich direkt vor unserem Haus abgespielt. Deswegen habe ich mich da ein bisschen mehr damit beschäftigt. Der Hauptgott ist auch dort Ganesha. Ganesha, das ist der Gott mit dem Elefantengesicht. Und muss ich euch ein bisschen mehr erzählen, ihr werdet gleich merken, warum jetzt. Nicht nur wegen dieser Gottesgeschichte. Also, er hat eine abenteuerliche Geschichte. Sein Vater Shiva war weg zu meditieren und als der wieder zurückgekommen ist und zu seiner Frau wollte, in die Frauengemächer, ist ihm ein junger Mann in den Weg getreten und hat ihm den Eingang verweigert. Dann hat er das Schwert genommen und dem einfach den Kopf abgeschlagen. Als er dann zu seiner Frau gekommen ist, hat sich das rausgestellt, das ist der Sohn. Und da war die Frau jetzt stinkig. Und deswegen hat der Shiva seiner Frau Parvati dann gesagt, okay, das nächste lebende Wesen, was ich bekomme, was mir begegnet, den Kopf bekommt der Sohn. Das nächste lebende Wesen, was ihm begegnet ist, war ein Elefant. Dann hat er ihm den Kopf abgeschlagen und jetzt hat Ganesha den Elefantenkopf gekriegt. Aber der Ganesha war nicht besonders erfreut über seinen Kopf. Und dann hat der Shiva ihm zugestanden, dass in den ganzen Tempeln der Hindus, dass diesem Gott als Ersten, dass er als Erster verehrt wird. Und so war es auch in dem Hindu-Tempel uns gegenüber. Und deswegen ist der dann auch spazieren geführt worden, wirklich mit allem drum und dran. Bevor die losgezogen sind, ist der Gott erstmal gereinigt worden. Große Zeremonie. Und ganz ehrlich, das berührt mich wirklich. Weil, was bin ich froh, dass ich nicht unseren Gott abstauben muss, sondern dass er mich reinigt. Versteht ihr? Das ist Evangelium. Ich habe einen Gott, der mich reinigt. Und dann heißt in dieser Festbeschreibung, am Abend wird Gott Ganesha in einer speziellen Puja auf einer Schaukel in den Schlaf gebracht. Und ich habe gedacht, boah, was bin ich froh, dass ich nicht dafür sorgen muss, dass Gott in Ruhe schlafen kann, sondern dass ich einen Gott habe, der über mir wacht. Guck mal, das ist doch die große Zusage, die wir haben, dass der Psalmbeter das so auf den Punkt bringt, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Mich hat es wieder ganz neu berührt, weil ich denke, hey, wie gut haben wir es? Wie gut haben wir es? Wir müssen nicht dafür sorgen, dass es unserem Gott gut geht, sondern er ist um uns besorgt. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass er sauber ist, sondern er reinigt uns. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass er gut schlafen kann, sondern er sorgt für uns und wacht über uns bei Tag und Nacht. Und eine dieser ganz großen Aussagen aus dem Jesaja, die dieser Gott uns zuspricht, möchte ich euch so persönlich auch gern zusprechen. Fürchte dich nicht, ich bin dein Gott. Weiche nicht, denn ich bin mit dir. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Barmherzigkeit. Weil ich denke, wie gut haben wir es, oder? Dass wir das glauben dürfen. Wir sind gehalten von dem Gott, der über allem steht. Bei der Berufung des Jesajas hatte er eine besondere Gotteserfahrung. Und es ist interessant, immer wenn in der Bibel Menschen eine Begegnung mit Gott haben, war das für sie zunächst mal mehr als erschreckend, weil sie nicht dem weichgespülten lieben Gott begegnet sind, an dem man so landläufig glaubt, sondern dem lebendigen, dem heiligen Gott. dem Gott, über den man nicht verfügen kann. Und deswegen sagt er, Jesaja, weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Und aus diesem Erschrecken heraus wird vielleicht das Staunen noch mal deutlicher, dass genau dieser Gott, dieser große, ewige Gott so ganz anders ist. Dass es eines seiner Wesensmerkmale ist. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist wirklich überraschend. Das ist gegen jede Logik. Ich weiß nicht, wie es bei euch daheim ist. Wenn eine Kerze nur noch vor sich hin ruselt, dann guckt man doch normalerweise, dass man sie so schnell wie möglich auskriegt. Dass nicht alles verstunken wird. Er sagt, nein, wird nicht einfach bloß ausgemacht. Zerstoßenes Rohr, man geht davon aus, dass es um Schilfrohr sich handelt, war zu nichts mehr zu gebrauchen. Weder was zu flechten, noch was abzudichten, das war nur noch gut, um wegzuwerfen. Zerbrechen und wegwerfen. Und Gott sagt nein. Glimmender Docht und geknicktes Schilfrohr, das sind Bilder für hoffnungslose Situationen und zeigen was von dem, wie unser Gott ist. Dieser Text ist ja nichts für Siegertypen, sondern dieser Text ist was für Angeschlagene, für Angeknackste, für Verzagte. Wie Jesus auch sagt, er ist doch der Heiland, nicht für die Gesunden. Nicht für die Selbstsicheren, nicht für die, die sowieso alles können, sondern er ist doch gerade für die Kranken, für die, die an sich selber verzagen, für die, die sich schwer tun mit sich und mit dem Leben. Aber das ist sein Kennzeichen. Er löscht nicht aus. Er zerbricht nicht. Und da sind wir jetzt ganz nah bei uns. Gott möge schenken, dass wir da jetzt ganz nah bei uns sind. Gott ist auf der Suche, jetzt auch in diesem Gottesdienst, nach Angeknacksten. Nach Leuten, die nur noch vor sich hinruseln, wo vielleicht auch dieser brennende Glaube nicht mehr da ist. Wo es eher so eine alte Funzel sich andeutet zu sein. Den Ängstlichen, den Belasteten, den Verletzten und den Zerbrochenen gilt diese Gottesrede. Denen, auch denen, die an sich verzagt sind. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ob wir das selber wieder hören können nochmal, Corona müde, wie die wir geworden sind, niedergeschlagen, das Wort des Evangeliums, dass er so ganz anders ist. Das ist das Wunder der Güte Gottes, dass er die Zerbrochenen aufrichtet. Das ist das Wunder der Gnade Gottes, dass er den Zweifelnden Halt gibt. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit Gottes, dass er die Resignierten annimmt. Ich bin unendlich froh, dass wir nicht von unserer Leistung, sondern von der Güte Gottes leben. Ich finde es den großen Trost für kleine Glaubenslichter, dass er das Heil bringt und dass er es hell macht. So spricht Gott, der Herr, und das ist jetzt nun noch mal so richtig, richtig die Vorstellung Gottes, der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Mich fasziniert es so, weil da deutlich wird, okay, Gott hat zwei, sagen wir, Hauptwohnsitze. Der eine Hauptwohnsitz von ihm ist im Himmel, im Heiligtum. Da würde man ihn ja auch erwarten. Wo denn sonst? Aber das Zweite, das ist eben jetzt auch so typisch für unseren Gott. Bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Zweitwohnsitz. Zweiter Hauptwohnsitz. So müssten wir es wahrscheinlich besser sagen. Und jetzt kann ich euch nur ermutigen, euch diesem Gott wieder ganz neu hinzuhalten. Nicht als die Perfekten, sondern als die, die vielleicht nur noch glimmender Docht sind. Nicht als die Hundertprozentigen, sondern die, die um so viele Brüche wissen, auch in ihrem eigenen Leben. Sich dem hinzuhalten, der Heiland der Welt ist. Dass er Heil macht. Und dass er, und das finde ich so ein schöner Gedanke noch mit dabei, dass er uns dann zu Gottes Knechten macht. Zu Leuten, die anderen das gute Wort von ihm sagen dürfen. Das ist doch unser Vorrecht, dass wir anderen vorschwärmen dürfen, wie gut unser Gott ist. Dass wir nicht unsere Frömmigkeit vor uns hertragen müssen, sondern dass wir vorschwärmen dürfen von dem Gott, der so unendlich gut ist. Von dem Gott, der treu ist. Von dem Gott, der nicht zerbricht. Und von dem Gott, der nicht auslöscht. Gott möge es uns schenken, dass wir als Leute, die neu dem Gottesknecht begegnet sind, dass wir selber zu Gottesknechten werden als Wegweiser zum Heiland Jesus. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, wir loben dich und beten dich drüber an, dass du so bist, wie du bist. Danke, dass du dich vorgestellt hast in dieser Welt als der Heiland und dass die ganze Geschichte der Christenheit ein großes Beispiel dafür ist, dass du der bist, der nicht zerbricht, der nicht auslöscht, dass du der Heiland der Welt bist. So wollen wir uns dir ganz neu anbefehlen, dich bitten, dass du uns heil machst und dass du unsere Herzen wieder neu berührst mit deiner Güte. Und wo es sein kann, dass du uns dann auch gebrauchst für andere, dass wir etwas Tröstendes, Helfendes und Mutmachendes weitergeben können von dir. Amen.